Fresko der Zeit von heute. Es ist 19 Uhr.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Heute Sonntag, den 15. Juni, vertiefen wir folgende Themen. Der Iran feuert erneut Raketen auf Israel. Gleichzeitig werden schwere Angriffe in Teheran gemeldet. Wir fassen die jüngsten Ereignisse gleich zusammen und wir fragen nach der Rolle von US-Präsident Trump in diesem Konflikt. Dann militärische Machtdemonstration und Proteste in den USA. In der Hauptstadt feiert Präsident Donald Trump die Armee und sich selber und er warnt:
If you threaten the American people, our soldiers are coming for you. Your defeat will be certain, your demise will be final, and your downfall will be total and complete.
Wer die US-Bevölkerung bedrohe, werde untergehen, so Trump an der opulenten Militärparade in Washington. Derweil wird überall im Land gegen seine Politik demonstriert.
Our president is trying to do is really cast a wedge and cast fear.
Unser Präsident versucht, einen Keil zwischen die Menschen zu treiben und Angst zu verbreiten, sagt diese Frau in unserer Reportage aus Los Angeles. Und die Angst vor einem Eklat. In Kanada trifft sich die G7 zu ihrem Gipfeltreffen. Donald Trump ist dabei der Elefant im Raum. Darüber sprechen wir mit unserem Beobachter vor Ort, hier im Echo der Zeit. Wir beginnen mit einem Überblick zum Krieg im Nahen Osten zwischen Israel und dem Iran. Auch an Tag 3 nach dem ersten israelischen Angriff und der iranischen Reaktion ist eine Entspannung der Lage nicht in Sicht. Auch heute werden sowohl aus dem Iran als auch aus Israel Angriffe und Explosionen gemeldet. Patrick Walter fasst zusammen.
Am Nachmittag hat der Iran eine weitere Welle mit Raketen auf Israel abgefeuert. Pilot in Israel schrillten die Luftalarmsirenen. Laut den Behörden gibt es keine Informationen über Einschläge. Die Menschen wurden im ganzen Land angewiesen, bis auf Weiteres in der Nähe von Schutzräumen zu bleiben. Bewegungen im öffentlichen Raum sollten auf ein Minimum beschränkt werden, so das Militär. Die iranischen Angriffe auf Israel haben in den letzten Tagen gemäß offiziellen Angaben mindestens 13 Menschen getötet. In der iranischen Hauptstadt Teheran hat Israel heute erneut Ziele angegriffen. Es gibt Berichte über Explosionen, unter anderem nahe des Flughafens. Auch das iranische Verteidigungsministerium und Nuklearanlagen seien beschossen worden, so Israel. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz schrieb in den sozialen Medien: «Teheran brennt». Gemäß iranischen Angaben sind bei den israelischen Angriffen über 100 Menschen getötet worden – darunter auch heute wieder mehrere hochrangige Generäle. Der israelische Präsident Isaac Herzog erklärte bei einem öffentlichen Auftritt, Israels Ziel sei es, die Realität im Nahen Osten zu verändern. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi wiederum erklärte, der Iran würde seine Angriffe stoppen, wenn Israel aufhören würde.
Nun zu weiteren Meldungen des Tages mit Olivia Limacher und da geht's zunächst in den Kanton Zug. Dort ist noch nicht klar, wer nachrückt in den Regierungsrat für Markus Pfister, der in den Bundesrat gewählt wurde.
Im ersten Wahlgang der Ersatzwahl hat niemand der Kandidierenden das absolute Mehr erreicht. Am meisten Stimmen erhielt der Kandidat der Mitte, Andreas Hausherr. Am zweitmeisten Andreas Lustenberger, der gemeinsame Kandidat von SP und Grünen. Und auf Platz 3 landete Carina Brünker von der FDP. Der zweite Wahlgang ist auf den 10. August angesetzt. Der Bahnhofplatz von Locarno wird nicht neu gestaltet. Die Tessiner Stimmbevölkerung hat eine Vorlage knapp abgelehnt. Nur 102 Stimmen machten den Unterschied. Geplant war ein Projekt, das den Bahnhofplatz fußgänger- und wählerfreundlicher machen und den Busverkehr neu regeln wollte. Es hätte 16 Millionen Franken gekostet, 7 Millionen hätte der Kanton bezahlt. Das Tessiner Parlament hatte dazu Ja gesagt. Ein Referendumskomitee sammelte fast 10'000 Unterschriften dagegen und hat nun an der Urne gewonnen. Gegen das Projekt waren unter anderem Besitzerinnen und Besitzer von Läden und Restaurants rund um den Bahnhof. Im Berner Jura haben dieses Wochenende rund 2000 Personen ohne Genehmigung eine Rave-Party unter freiem Himmel gefeiert. Die Kantonspolizei Bern wollte die illegale Party beenden, brach den Einsatz aber aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ab, wie sie mitteilt. Zwei Polizistinnen seien verletzt worden, als sie versucht hätten, die Musikanlage zu beschlagnahmen. Sie seien mit Eisenstangen und Reizgas angegriffen worden. Ein deutsches Rettungsschiff mit 65 geretteten Migrantinnen und Migranten an Bord wollte in einem Hafen der Mittelmeerinsel Sizilien anlegen. Nach langem Ringen erteilten die italienischen Behörden in der Nacht die Genehmigung zur Einfahrt. Nun schreibt der Chef der Rettungsorganisation, dass dies doch nicht wie vereinbart geklappt habe. Die Küstenwache in Pozzallo habe nicht zugelassen, dass das Rettungsschiff in den Hafen einfahre. Die Besatzung müsse nun entscheiden, wer vulnerabel genug sei, um an ein italienisches Patrouillenboot übergeben zu werden. Alle anderen sollten weiter in einen anderen Hafen in Apulien gebracht werden. Nach Großbritannien. Dort werden die Fälle von sexueller Gewalt der sogenannten Grooming Gangs in den 1990er bis 2010er Jahren nun doch ein zweites Mal aufgerollt. Premierminister Keir Starmer sagte, die Regierung wolle eine neue Untersuchung anordnen. Zuvor hatte Starmer entsprechende Forderungen der Opposition monatelang zurückgewiesen. Bei den Grooming Gangs hatten die zum großen Teil pakistanischstämmigen Gangmitglieder systematisch Mädchen und Frauen in britischen Städten mit Alkohol und Drogen gefügig gemacht oder zu Sex gezwungen. In der neuen Untersuchung geht es nicht um strafrechtliche Konsequenzen, denn Dutzende Täter wurden bereits verurteilt, sondern um politische Konsequenzen.
Zum Sport. In Küssnacht am Rigi ging heute Sonntag die Tour de Suisse der Frauen zu Ende. Es wurde die Triumphfahrt von Marlene Reusser. Sportredaktor Silvan Schweizer berichtet.
Die Schweizerin verteidigte ihre Führung im Gesamtklassement nicht nur, sie griff auf der Schlussetappe sogar an. Rund 10 Kilometer vor dem Ziel ließ Marlene Reusser ihre Widersacherin, die Niederländerin Demi Vollering, stehen und fuhr als große Siegerin in Küssnacht ein. Nach 2023 entschied die 33-Jährige die Landesrundfahrt zum zweiten Mal für sich. Für die Männer begann die Tour de Suisse erst heute und zwar auf demselben Rundkurs am Vierwaldstättersee. Die erste Etappe wurde dabei eine Beute des Franzosen Romain Grégoire. Bitter aus Schweizer Sicht, mit Johann Jakobs und Stefan Bissegger schieden bereits zwei aus. Dazu ist Jan Christen nach Sturz angeschlagen. Angeschlagen ist auch die italienische Fußballnationalmannschaft. Nach dem verpatzten Auftakt in die WM-Qualifikation musste Nationaltrainer Luciano Spalletti gehen. Nun wurde sein Nachfolger bekannt. Es ist Gennaro Gattuso, als Spieler einst Weltmeister 2006 und zuletzt Trainer bei Hajduk Split in Kroatien.
Zurück zu Olivia Limacher von der Nachrichtenredaktion. Sie kennt die Wetteraussichten für die kommenden Stunden.
Morgen hat es im Norden zunächst viele Wolken, tagsüber wird es aber zunehmend sonniger bei Höchstwerten um 22 Grad. Im Tessin ist es morgen sonnig bei bis zu 30 Grad.
Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Schauplätzen. Washington D.C. Dort ließ Präsident Trump schweres Kriegsgerät auffahren und feierte die Armee und sich selber. Los Angeles. Dort gingen gleichzeitig zehntausende Menschen auf die Straße und protestierten gegen den Präsidenten und seine Ausschaffungspolitik. Kananaskis. Dort treffen sich die G7, die sieben führenden westlichen Wirtschaftsmächte, zum Gipfeltreffen ohne Aussicht auf zählbare Resultate. Und die Friedensinseln in Kriegszeiten. Eine Reportage aus den Ålandinseln in der Ostsee, wo sich die Sicherheitslage seit dem russischen Angriff auf die Ukraine verschlechtert hat. Das ist das Thema der Sendung International dieses Wochenende im Radio und jederzeit als Podcast auf srf.ch/audio. Noch kurz vor der ersten Angriffswelle Israels gegen Ziele im Iran warnte US-Präsident Trump, ein militärisches Vorgehen Israels würde seine diplomatischen Bemühungen für ein neues Atomabkommen mit dem Iran durchkreuzen. Trotzdem drückte Präsident Trump am Freitag dann seine Bewunderung aus über die militärischen Schläge Israels. Und er meinte, diese könnten den Iran nun dazu bringen, bei den Verhandlungen für ein Atomabkommen kompromissfreudiger zu sein. Unklar ist auch, wie viel Donald Trump im Vorfeld wusste von den israelischen Plänen. wie er diese unterstützte und ob er den Israelis grünes Licht dafür gab. Frage nun an USA-Korrespondentin Barbara Kolpi. Wie wird in den USA das bisherige Verhalten Trumps im Krieg zwischen Israel und Iran diskutiert?
Kontrovers, und zwar auch innerhalb der Republikanischen Partei. Das dürfte eben auch ein Grund sein, weshalb Trump mit seinen Aussagen quasi beide Lager zufriedenstellen will. Also die Hardliner, die die israelischen Angriffe befürworten, aber auch den beachtlichen Teil seiner MAGA-Basis, die wütend reagiert, da sie Trump vergeblich angefleht hatten, Israel zu stoppen. Offen ist, ob Trump es versucht hat und gescheitert ist, was wiederum den mangelnden Einfluss auf Netanyahu unterstreichen würde. Trump ist gewissermaßen in einem Dilemma und manche sprechen gar von der bis jetzt heikelsten Situation in seiner zweiten Amtszeit.
Laut Medienberichten versucht die israelische Führung seit Freitag die USA dazu zu bewegen, gemeinsam mit Israel gegen das iranische Atomprogramm vorzugehen. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass US-Präsident Trump dies tatsächlich tut und militärisch eingreift?
Ja, zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich. Ein militärisches Eingreifen wäre wirklich der letzte Ausweg, den Trump unbedingt vermeiden will. Aber der Druck nimmt zu. Trumps erstes Ziel ist nun, Israel und Iran an den Verhandlungstisch zu bringen. Das hat er in den letzten Stunden auch in Großbuchstaben auf seinem Social-Media-Kanal geschrieben. Seine Wortwahl zeigt aber auch, wie ihm seine unangenehme Situation bewusst ist. Er schrieb, die USA könnten vermitteln zwischen Israel und dem Iran bei Friedensverhandlungen, merkt aber auch, dass dieser diplomatische Weg nicht einfach wird. Es würden zurzeit Telefongespräche und Treffen stattfinden, ohne zu präzisieren, zwischen wem, wie, wann und wo genau. Und es würde viel gemacht, er würde viel machen, nur merkten es manche nicht, schrieb er auch, aber das Volk, die Leute würden es dann schon merken. Also irgendein gewisses Unbehagen drückt er damit zwischen den Zeilen definitiv aus.
Wenn wir den Blick noch etwas ausweiten, Donald Trump will die US-Armee stark aufrüsten, aber gleichzeitig will er Kriege beenden und die USA aus Konflikten raushalten. Wie geht das zusammen?
Ja, Trumps Logik dahinter ist, durch eine starke Armee Gegner abzuschrecken und damit eben Kriege zu verhindern, aber auch, um damit Druck ausüben zu können auf diplomatischer Ebene bei Verhandlungen. Und dann soll ein Aufrüsten aber auch sicherstellen, dass, wenn es doch zu Konflikten kommt, die US-Armee schnell und effektiv agieren könnte. Trump will langwierige Einsätze verhindern, wie in Afghanistan oder im Irak.
Vielen Dank für diese Auskünfte. Das war Barbara Kolpi aus Washington D.C. Ja, und dort machte US-Präsident Donald Trump gestern seinen Traum wahr und veranstaltete eine Militärparade. Dazu die Reportage von Barbara Kolpi.
Eine Rockband spielte zum Auftakt des 250. Geburtstags der Armee, der zugleich der 79. Geburtstag des Präsidenten war. Soldaten winkten fröhlich aus Militärfahrzeugen der Menschenmenge zu. Eine Menschenmenge, die deutlich kleiner ausfiel, als sich dies der Präsident wohl erhofft hatte. Die Organisatoren sprechen von 200.000 Schaulustigen, unabhängige Zahlen gibt es nicht. Viele kamen aus Neugier, so wie Ali aus einem Vorort von Washington. Er wolle dabei sein, wenn sich schon die seltene Möglichkeit biete, die neueste Technologie der starken US-Armee aus nächster Nähe zu sehen, sagt er.
Just to see the latest technology, the strong army of course of USA. Once in every blue moon, it's okay, you know, that's all.
Der 41-Jährige, der einen Migrationshintergrund hat, kam auf seine Kosten. Mit Trumps Politik ist er aber nicht wirklich einverstanden. Anders dieses Ehepaar aus Chicago. Sie seien Patrioten und unterstützten die Armee. Deshalb hätten sie ihren ersten Besuch in der Hauptstadt bewusst für dieses Wochenende geplant.
We are patriotic and love the country and are here to support our military.
This is my first time ever to Washington D.C., so we decided to come this weekend, since they were having the parade.
Begeistert ist auch Jake. Er stammt aus dem Bundesstaat Arkansas und ist mit seinem Bruder und drei Kumpels auf einem Roadtrip, den sie extra so geplant hätten, um bei der Parade dabei zu sein. Das Militär habe in den letzten 250 Jahren so viel geleistet, weshalb er den Anlass passend und cool findet.
Our military has done so much work in the past 250 years. We always support our troops, so I think honestly it's a very fitting thing for us to do. So I think this is honestly a very cool event. I wouldn't miss it.
Stolz trägt Jake seine rote Baseballmütze mit Trumps Slogan «Make America Great Again». Er stehe auch hinter dem Präsidenten, sagt er, und könne die Kritiker der Parade, die von hohen Kosten sprechen, nicht verstehen. Rund 45 Millionen Dollar sind es offiziell, ohne die Ausgaben für die Sicherheitsmaßnahmen. Das sei nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein bei all den Militärausgaben.
The cost of the parade, I mean, I think it's a drop in the bucket of water.
Rechnerisch hat Jake recht, da sind Ausgaben im kaum bezifferbaren Bereich von irgendwo bei 0,006% des Militärbudgets. Jake steht nach wie vor hinter seiner Wahl und der Politik von Trump, auch wenn er nicht ganz so überzeugt klingt und sagt, man werde es mit der Zeit sehen.
I think time is going to tell. There's some mixed opinions, but overall, I think I made the right call. I love the guy, he's great to have.
Die Stimmung an der Parade war locker und auch friedlich. Wer die Panzer und andere Militärfahrzeuge, die Soldaten in historischen Uniformen, auf Pferden und in Kampfmontur bestaunen wollte, war durch meterhohe Absperrgitter von den Demonstrierenden gegen Trumps Parade abgetrennt. Mit Superlativen kann Donald Trump allerdings nicht auftrumpfen, denn es war ganz bestimmt nicht die größte, beste und spektakulärste Militärparade der Welt, wie er sie am liebsten gesehen hätte. Drohende Gewitter sorgten außerdem dafür, dass zahlreiche Flugzeuge am Boden bleiben mussten. Doch die Signalwirkung bleibt. Es war eine Machtdemonstration und Trump richtete sich mit drohenden Worten an jegliche Feinde. Ihre Niederlage werde gewiss und ihr Untergang endgültig sein, wenn sie das amerikanische Volk bedrohten, sagte er in seiner Rede.
If you threaten the American people, our soldiers are coming for you. Your defeat will be certain, your demise will be final, and your downfall will be total and complete.
Worte, die im aktuellen Kontext eine besondere Bedeutung haben. Trump stellte mit der Parade nicht nur das Militär in einer für die USA ungewohnten Art und Weise zur Schau, sondern er entsandte auch Militäreinheiten nach Los Angeles, um die eigene Bevölkerung einzuschüchtern.
Barbara Golpi aus der US-Hauptstadt Washington D.C. Was sich gestern im Rest der USA abspielte, bildete einen starken Kontrast zur Militärparade. In einer koordinierten Aktion mit dem Slogan «No Kings», keine Könige, gingen Protestierende an rund 2000 Orten auf die Straße gegen Präsident Trump, dem sie vorwerfen, er sei ein autoritärer Herrscher. Die Organisatoren reden von Millionen von Protestierenden. Zehntausende demonstrierten auch in Los Angeles. Und dort hatte die Demonstration einen speziellen Fokus. Denn die zweitgrößte US-Stadt erlebt seit rund 10 Tagen Proteste und Ausschreitungen, ausgelöst durch Razzien der Bundesbehörden, mit denen papierlose Migranten aufgespürt und ausgeschafft werden sollen. Aus Los Angeles die Reportage von Andrea Christen.
Guten Morgen, Los Angeles, ruft eine Frau. Helikopter kreisen am wolkenlosen Himmel. Von der Treppe des eindrücklichen Rathauses beobachten Polizisten in Schutzausrüstung die Menge. Wir sind hier für unsere Brüder und Schwestern, für unsere Nachbarn und Arbeitskollegen. Sie werden festgenommen und illegal zum Verschwinden gebracht. Zehntausende Menschen ziehen durch die Innenstadt mit Plakaten und Fahnen, US-amerikanischen und mexikanischen. Es ist ein lauter, farbiger Anti-Trump-Protest. «Eis raus aus L.A.», ruft die Menge. «Eis», so heißt die US-Einwanderungspolizei, deren aggressive Razzien am 6. Juni die Proteste auslösten. Unser Präsident versucht, einen Keil zwischen die Menschen zu treiben und Angst zu verbreiten, sagt eine Frau. Man wird je nach Ethnie beurteilt, egal ob man hier geboren wurde oder nicht. Wer nicht weiß ist, ist jetzt verdächtig. Sie unterrichte an einer Hochschule. Manche Schüler seien als Kleinkinder ins Land gebracht worden und seien Papierlose. Andere seien US-Bürger, weil sie hier geboren worden seien, ihre Eltern aber nicht. Ausgerechnet zur Zeit der Schulabschlussfeiern hätten die Razzien begonnen. Wir hatten deutlich weniger Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Bühne oder ihre Eltern und Verwandten mitzunehmen wagten. Das beobachten wir überall in Los Angeles. Die Angst, im Alltag der Migrationspolizei ins Netz zu gehen, gehe auch im San Fernando Valley im Norden von Los Angeles um, sagt Caroline Chavez. Die Tochter von Migranten ist US-Bürgerin, weil sie hier zur Welt kam.
I'm hearing from my neighbors that they're scared to go to the grocery store.
Ich höre von meinen Nachbarn, sie fürchteten sich, in den Supermarkt zu fahren. Viele wollen nicht alleine zur Arbeit gehen. Ich fahre deshalb Familienangehörige und Freunde in meiner Gemeinde herum, zum Einkaufen, zur Arbeit. Ich hole sie wieder ab. Es gibt sogar Mütter, die sich nicht mehr trauen, mit ihren Kindern nach draußen zu gehen.
There's mothers like scared, you know, like to take their children out.
Donald Trump hat Massenausschaffungen versprochen von papierlosen Migrantinnen und Migranten, von denen Millionen in den USA leben. Vielfach haben sie Familien, zahlen Steuern und arbeiten. Diese Leute machen die Arbeit, die niemand sonst in diesem Land machen will, sagt Ruth, eine alte Frau. Es wird immer behauptet, sie würden uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Dann geht doch mal auf die Felder und pflückt Erdbeeren für einen Tag.
Go to the agricultural fields and pick my strawberries for a day.
L.A. wird von den Demokraten regiert und ist eine Art Zufluchtsstadt für Migranten. So kooperiert die lokale Polizei nur teilweise mit der Einwanderungspolizei. Die Razzien seien ein Affront, sagt eine Frau. Die Proteste, die sie auslösten, führten teils zu Zusammenstößen mit der Polizei. Es wurde geplündert, Autos wurden in Brand gesteckt. Eine nächtliche Ausgangssperre wurde in Kraft gesetzt. Präsident Trump schickte die Nationalgarde und Marineinfanteristen entgegen dem Wunsch des kalifornischen Gouverneurs.
This is LA. This is when you have a grandmother who's 80 years old and is walking with us, and when you have immigrants from all walks of life and people who were born here.
Das hier sei LA, stellt eine Frau klar. Wenn etwa eine 80-jährige Großmutter mitprotestiere und Migranten aus allen Lebensbereichen sowie Menschen, die hier geboren worden seien. Aber gegen Abend kommt es wieder zu wüsten Szenen. Die Polizei setzt Gummigeschosse und Tränengas ein. All das spielt sich nur im Zentrum der riesigen Stadt ab. Aber die Bilder sind eindrücklich. Und aufgrund ähnlicher Szenen erklärte Präsident Trump, ganz Los Angeles drohe niederzubrennen und schickte Soldaten.
Im Ort Kananaskis in den kanadischen Rocky Mountains beginnt heute das jährliche Gipfeltreffen der G7, des informellen Zusammenschlusses der sieben großen demokratischen Wirtschaftsmächte. An großen Themen mangelt es derzeit nicht. Das militärische Vorgehen Israels gegen Iran und dessen Gegenschläge, der Gaza-Krieg, der Ukraine-Krieg oder der Handelsstreit, den US-Präsident Donald Trump losgetreten hat. Ohnehin ist Trump quasi der Elefant im Raum. Vor 7 Jahren sorgte er in seiner ersten Amtszeit für einen Eklat am G7-Gipfel, als er nachträglich seine Unterschrift unter der Schlusserklärung widerrief. Ich habe Fredrik Steiger, der den G7-Gipfel vor Ort verfolgt, gefragt, wie groß sind die Befürchtungen vor einem erneuten Eklat?
Ich glaube, man muss sagen, diese Befürchtung ist in diesen Stunden, also unmittelbar vor Gipfelbeginn hier am Ort des Treffens, das große Thema. Das mag angesichts eines so wichtigen Treffens mächtiger Staats- und Regierungschefs eher unprofessionell klingen, aber es ist halt eine Tatsache, dass sehr viel hier von der momentanen Laune und der Tagesform von US-Präsident Donald Trump abhängen wird. Die USA sind das wichtigste Mitglied der G7-Gruppe und deswegen fragen sich alle, wird Trump sich hier als Kapitän der G7 inszenieren wollen, entsprechend konstruktiv auftreten und einen erfolgreichen Gipfel anstreben, oder will er einmal mehr provozieren, drohen und letztlich das Format der G7 beschädigen, möglicherweise irreparabel. Zurzeit ist beides möglich und entsprechend alles offen.
Und wie haben sich diese Befürchtungen vor den Launen Trumps auf die Vorbereitungen des diesjährigen Gipfeltreffens ausgewirkt?
Indem es weit weniger Vorbereitungen gab als üblich. Normalerweise sind ja Hundertschaften von Diplomaten, Beamtinnen und Politikern in zahlreichen Hauptstädten mit den Vorbereitungen beschäftigt, ringen um Beschlüsse, mitunter um einzelne Sätze. Diesmal gab es zwar die üblichen vorbereitenden Ministertreffen, aber es liegt bisher noch sehr wenig Beschlussreifes auf dem Tisch. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die neue Trump-Regierung bei zentralen G7-Themen ganz andere Vorstellungen hat als die übrigen 6 Mitglieder des Clubs. Entsprechend hat Gastgeber Kanadas Premierminister Mark Carney pragmatisch entschieden, dass man gar keine große Abschlusserklärung anstrebt. So muss man dann am Ende kein Scheitern eingestehen, falls eben kein solches umfassendes Schlussdokument zustande kommt.
In den letzten Jahren war die G7 ja noch Vorreiter bei Themen wie zum Beispiel Klimawandel, Freihandel oder humanitäre Hilfe. Was ist da noch zu erwarten?
ausgesprochen wenig, und das wird auch jetzt schon von Nichtregierungsorganisationen kritisiert. Also nichts ist zu erwarten zum Klimawandel. Natürlich, weil Trump von Klimaschutz nichts wissen will. Auch nichts zu Entwicklung, zu Nachhaltigkeit, wohl auch zu humanitären Fragen, wo die US-Regierung die Mittel gestrichen hat. Und nichts zum Freihandel oder zum Thema Gleichberechtigung Mann-Frau. Bisher waren das auf G7-Gipfeln immer sehr zentrale Themen. Die wichtigsten westlichen Wirtschaftsmächte sahen sich da als Taktgeber, als Antreiber. Vieles, was auf G7-Gipfeln lanciert wurde, floss dann ein in UNO-Verhandlungen. Aber diesmal wird von den G7 zu all dem so gut wie nichts kommen. Es wird also ein wesentlicher Antrieb fehlen, um international bei diesen Themen voranzumachen.
Anstelle einer gemeinsamen Schlusserklärung soll es am Gipfel nun nur Einzelbeschlüsse geben. Welche sind da in Vorbereitung?
Als Beispiel, die G7 werden irgendetwas sagen müssen zum israelisch-iranischen Krieg. Bloß was, das ist offen, vor allem auch, weil die USA und die übrigen Mitglieder da nicht ganz gleich ticken. Das ist ein Thema. Ein zweites wichtiges Thema, das vor allem den europäischen G7-Mitgliedern und Kanada wichtig ist, ist eine Bekräftigung der Verurteilung Russlands wegen seines Kriegs gegen die Ukraine. Gerade das Ukraine-Thema hat ja die G7 auf den jüngsten Gipfeln zusammengebracht. Zusammengeschweißt, aber da hieß der US-Präsident eben noch Joe Biden. Jetzt ist es offen, ob Trump da mitziehen wird.
Die G7-Gipfel gibt es seit genau 50 Jahren, doch angesichts der großen Spannungen eben vor allem mit Donald Trump stellt sich schon die Frage, welche Zukunft hat das Format überhaupt noch?
Man könnte zumindest sagen, dass der 50. Geburtstag ein guter Anlass ist, um sich grundsätzliche Gedanken zu machen. Eine Feier ist übrigens nicht geplant, da keine Feierstimmung herrscht. Soll man etwa zurückkehren zu den Kaminfeuergesprächen ohne Protokoll, ohne Beschlüsse, ohne großen Berater, Diplomaten und Journalistenaufmarsch, wie seinerzeit im Schloss Rambouillet in Frankreich? Das Ziel wäre ja dann, offen sprechen miteinander, Vertrauen aufzubauen, Verständnis füreinander zu entwickeln. Allerdings funktioniert das primär, wenn es um persönliche Differenzen geht oder um konkrete sachliche Probleme. Aber beim Konflikt zwischen den USA und Europa geht es derzeit um sehr viel mehr, nämlich um tiefe ideologische Gräben. Die Trump-Regierung sieht die Welt, die Demokratie, die internationale Zusammenarbeit völlig anders als die übrigen Teilnehmer. Und ob da Kaminfeuergespräche helfen, um Brücken zu bauen, ist ungewiss.
Aus Kanada die Einschätzungen von Fredrik Steiger. Er ist unser Fachmann für internationale Diplomatie. Wir sind schon fast am Schluss der Sendung, doch bevor wir uns verabschieden, noch der Blick voraus auf zwei Themen der kommenden Echo-Woche. In der Schweiz soll es künftig nicht mehr möglich sein, Kinder aus dem Ausland zu adoptieren. So möchte es der Bundesrat, und nächste Woche debattiert der Nationalrat darüber. Hier im Echo der Zeit nehmen zwei Betroffene Stellung und erzählen ihre Geschichte. Ab nächstem Jahr darf Bulgarien den Euro einführen. Doch die Bevölkerung ist nicht begeistert davon. Es kam zu teils heftigen Protesten gegen den Währungswechsel. Ist die Angst der Menschen vor einem massiven Teuerungsschub gerechtfertigt? Und was hat Russland mit den Protesten zu tun? Das klären wir mit unseren Spezialisten. Das war das Echo der Zeit am Sonntag, dem 15. Juni, mit Redaktionsschluss um 18.28 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Markus Hoffmann, für die Nachrichten Lukas Siegfried. Mein Name Matthias Kündig.
Das Wochenende ausklingen lassen. Das können Sie ganz wunderbar hier auf der SRF Musikwelle. Es ist alles parat, um das Wochenende musikalisch abzurunden. Einen schönen Abend und gute Unterhaltung.
bist gegangen, als ob er hat gewusst, wie es mir geht. Jetzt vermisse ich dich so fest wie noch nie und ich bin ganz allein in dem grossen Haus, denn du hast mich verlassen, wo dich am meisten hat.
Der Sonntag oben mit der SRF Musikwelle. Ja, so könnte das Wochenende noch lang gehen. Viel Vergnügen!
Cha-cha-cha mit Dolores, tanzen alle Seniores. Wind spielt in ihren Haaren, leise klingen Gitarren. Cha-cha-cha mit Dolores, tanzen alle Seniores in dieser spanischen Nacht. Cha-cha-cha mit Dolores, tanzen alle Seniores. Wind spielt in ihren Haaren, leise klingen Gitarren. Cha-cha-cha mit Dolores, tanzen alle Seniores in dieser spanischen Nacht. Mit Dolores tanzen alle Seniores. Wind spielt in ihren Haaren, leise klingen Gitarren. Cha-cha-cha mit Dolores tanzen alle Seniores in dieser spanischen Nacht.
Oh, when the saints, go marching in,
go marching in.
Oh, when the saints
go marching in.
Oh, Lord, I want to
be
in that number. When the saints go marching in. Oh, when the saints, go marching in,
go marching in.
Oh, when the saints go marching in.
When the saints go marching in.
Oh, I heard my loving mother, she's gone to heaven, I know. Oh, I promised my Lord I would lead her. Oh, when the saints go marching in.
When the saints
go marching in.
Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in.
Oh, I heard my loving father, he's gone to heaven, I know. My Lord, I will lead him. Oh, when the saints go marching in.
Oh, when the saints,
go marching in,
go marching in.
Oh, when the saints go marching in.
Oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in.
The voice of Jesus, Jesus saints, come
man, come on to me and rest. Oh yes, let out a thy weary sleep on. Come on, lay down, knit upon my breast. Just when the saints go marching in, and now when the saints go marching in.
Thank you. Fischer ist gekommen und hat uns mitgenommen. Er sagte zu uns beiden, wer liebt, der muss doch leiden. Nun fahren wir jedes Jahr dahin und machen Holiday. Auf dem Vierwaldstättersee, auf dem
Seine Geisli sind lustig und froh, sie gumpet vergnügt umeinander. Sie sind aus dem Tal hier auf die Alpufe vor, ein Schlagrad an Öhi sie hand. Vom Stall her kommt Heidi ganz hurtig dazu, in Höhe und genagelte Schuhe. Der Peter, er juchzt vor Freude und vor Lust, das tut ihm so wohl in der Brust. Ganz nah an der Wand, nicht weit weg von Eis und von Schnee. Ach, fast ganz im Schatten verträumt allerhand, viel Kräutli und Bergblumen gesehen. Komm, Bärli, komm, Schwänli, ruft's Heidi, der Geiss, der Peter, er singt noch mal eins. Und will's her schickt die Sonne das allerletztes Mal, die goldige Strahle ist da.
Der Sommer ist
ist vorbei gsi, ich han müesse ga. Der kühle Herbstwind hat die letzte Spur im Sand verweht. Und nur noch eine Erinnerung bleibt jetzt. Ich höre immer noch das Lied vom Sommer. Träume jede Nacht von der schönen Zeit.
Das ist die SRF Musikwelle.
Die Nachrichten von SRF um 20 Uhr mit Manuela Burgermeister. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich in einem Fernsehinterview zum Krieg mit dem Iran geäußert. Dabei hat Netanyahu gegenüber Fox News erklärt, ein Regimewechsel in Teheran könne eine Folge der israelischen Angriffe sein.
Could certainly be the result because the Iran regime is very weak. I think it's basically left with two things. It's plans to have atomic bombs and ballistic missiles. That's basically what Iran has.
Das Regime sei schwach und stütze sich auf sein Atomprogramm und seine Raketen. Weiter erklärte Netanyahu, die israelischen Angriffe hätten das iranische Atomprogramm erheblich zurückgeworfen. Unterdessen hat die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben eine neue Welle von Angriffen gestartet. Ziel seien iranische Raketenanlagen. Und auch aus israelischen Städten berichten Nachrichtenagenturen, dass zurzeit Luftalarm gelte. In den Niederlanden und in Belgien haben Zehntausende Menschen gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen demonstriert. In Den Haag forderten die Menschen die niederländische Regierung dazu auf, die militärische und diplomatische Unterstützung für Israel einzustellen sowie Sanktionen gegen Israel zu verhängen. Die Veranstalter sprachen von der größten Demonstration in den Niederlanden seit 20 Jahren. Niederländische Medien schätzen die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf mehr als 100.000. Und in der belgischen Hauptstadt Brüssel nahmen laut Polizei rund 75.000 Menschen an einer Kundgebung gegen die Gewalt im Gazastreifen teil. In beiden Städten trugen die meisten Menschen rote Kleidung als Symbol für die rote Linie, die Israel im Gazastreifen überschritten habe.